Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wir haben uns nun über mehrere Wochen mit dem Thema Ruhe auseinandergesetzt, unterbrochen vom Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden letzte Woche. Mit dem Prinzip des Sabbats haben wir uns beschäftigt, von Gott ganz am Anfang der Welt angelegt. Es darf und soll Ruhe geben, heilsame Unterbrechung, ein Aufhören. Seinem Volk Israel gibt Gott das mit: Ihr sollt den Feiertag heilig halten. Und auch für Land und Leute gibt es Pause im sogenannten Sabbatjahr. Wir haben vom schädlichen und krankmachenden Einfluss der Ruhelosigkeit gehört, die uns von Gott und seinem Reich zurückhält. Wir haben uns beschäftigt mit der mittlerweile allgegenwärtigen Möglichkeit zur Zerstreuung, nochmal mehr durch die neuen Medien und Technologien unserer Zeit, und dem anderen Auslöser der Ruhelosigkeit, der ständigen Geschäftigkeit, die von uns ein immer schneller, immer mehr, immer besser einfordern will. Kontinuierlich hat sich das Leben unserer Gesellschaft dahin entwickelt, dass vieles immer einfacher und schneller geht. Beispiel: Musste ich früher am kalten Wintermorgen Holz von draußen holen, um einzuheizen, reicht heute der Handgriff zur Heizung. Musste man früher von Ort zu Ort laufen, vielleicht auch den Weg zur Arbeit, hat heute fast jeder Haushalt wenigstens ein Auto. Musste ich früher jede Mahlzeit kochen, ist heute der Döner als schneller Happen in der Mittagspause nicht weit, und wurde früher jeder Brief von Hand geschrieben, fliegen heute die Finger über die Computertastatur oder den Handybildschirm. Und da ist dann auch die künstliche Intelligenz nur ein weiterer Schritt einer schon lange währenden Entwicklung. Und das müssen wir zugestehen, wir sparen Zeit mit ganz vielen tollen Geräten, die man sich früher nicht hätte denken können. Spülmaschine, Waschmaschine, Toaster. Wir sparen Zeit, aber die gesparte Zeit findet sofort eine neue Füllung. Und Beschäftigung findet in unserer Welt auch Beachtung. Also galt es in der Neuzeit und Vormoderne noch als Erkennungszeichen des höheren Standes, wenn man wenig arbeiten musste, insbesondere mit den Händen. So ist heute an vielen Orten der Workaholic derjenige, der Ansehen findet. Ich bin die ganze Zeit beschäftigt. Geschäftigkeit als Statussymbol. Viele Beispiele könnte man noch nennen über das Schwinden der Ruhe in unserer Zeit. Und wir sagen: Halt, stopp. Wir lassen uns nicht einfach mitreißen, sondern wollen mit vollem Bewusstsein fragen: Auf was für eine Art möchte ich mein Leben mit Gott führen? Welchen Platz räume ich da Ruhe ein? Was lebt Jesus uns vor? Was ist seine Art zu leben? Und lässt sich für mein eigenes Leben hier etwas Heilsames und Gutes finden? Wie geht er mit der Ruhelosigkeit um? Es macht eben wirklich einen Unterschied, ob ich fortwährend von einem zum nächsten renne, ob ich ständig unter Strom stehe und aller möglicher Lärm des Lebens auf mich eindröhnt, oder ob ich mir auch mal einen Moment nehme, über mein Leben und die Menschen an meiner Seite und Gott und all die großen Fragen nachzusinnen, auch mal den Lärm auszusperren und Ruhe zuzulassen. Oder mit den Worten von Astrid Lindgren, dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Noch eine Wirkung hatte die Ruhe, abgesehen von der persönlichen Entschleunigung. Der Ruhetag, für uns Christen der Sonntag, im Judentum der Sabbat, diente ja in der Vergangenheit auch dazu, einen für die nahezu gesamte Gesellschaft verbindlichen Fixpunkt zu schaffen, an dem wir unser Leben im Licht Gottes anschauen und uns von den Weisungen der Bibel zurechtrücken lassen. So wurde unsere westliche Kultur des Abendlandes eine christlich geprägte durch den Sonntag. Die Zeit, in der das selbstverständlich war, die ist längst vorbei. Und immer wieder höre ich von der älteren Generation, die den sichtbaren Wegfall der lange geteilten Werte und Tugenden beklagt. Beides hängt zusammen. Kein Ruhetag, keine Zeit für Gott, keine Wirkung Gottes im eigenen Leben. Ich habe den dritten Teil unserer Predigtreihe überschrieben mit "In der Ruhe liegt die Kraft". Jetzt müsste ja eigentlich heute die große Auflösung kommen. Der geheime Tipp für mehr Ruhe im Leben und die große Erkenntnis darüber, was doch alles Gutes geschieht, wenn ich die Ruhe wieder einkehren lasse. Das wäre schön. Aber ich habe den geheimen Trick 17 heute nicht für uns dabei. Stattdessen, so ist es ja auch die Art von Jesus, stattdessen also eine Geschichte. In der Bibel trägt sie die Überschrift Martha und Maria. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber herzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden soll. In Lukas 10 steht diese Geschichte. Bekannte Geschichte. Die bleibt auch gut im Gedächtnis, denn hier gibt es ja zwei sehr schöne Gegenbeispiele. Maria und Martha. Die eine macht's wohl richtig, die andere weniger, also vermeintlich. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. So lauten die Worte Jesu in der Lutherbibel. Ich habe vorhin aus der Elberfelder gelesen. Einige kurze Beobachtungen aus dem Text. Erstens. Martha kommt ihren Pflichten als Gastgeberin nach. Sie tut das, was erwartet wird und was sich gehört. Weil Martha hier diejenige ist, die Jesus ins Haus aufnimmt und bei den verschiedenen Geschichten über diese Familie in der Bibel nie von einem Ehemann die Rede ist. Da liegt der Gedanke nahe, dass Martha Witwe ist und sie tatsächlich für ihr Haus die oberste Verantwortung hat. Sie lässt die Besucher nicht einfach leer ausgehen. Zweitens, Maria setzt sich zu den Füßen Jesu. Das ist die ganz typische Haltung, also Körperhaltung für die Jünger eines Rabbis. Also für die, die seine Worte hören und lernen wollen. Maria ist mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit bei Jesus. Die damaligen Pflichten einer Frau spielen in diesem Moment keine Rolle. Und das irritiert auch manche, mindestens ihre Schwester. Nummer 3. Jesus lobt das Verhalten von Maria. Aber er verurteilt Martha auch nicht. Beides ist ja nötig. Das Wort und das Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber eben auch nicht ohne das Brot. Wir könnten uns nicht einfach hier zum Gottesdienst niederlassen, wenn nicht auch jemand die Bücher vorbereitet und die Stühle stellt und das Abendmahlsgeschirr vorbereitet. Also in diesem Sinne auch einen riesengroßen Dank an Hartmut Berger und an die anderen, die sich ehrenamtlich mit beim Kirchnerdienst engagieren. Ihr leistet einen ganz wertvollen Dienst, der eben nicht selbstverständlich ist oder sich einfach mal so nebenbei macht. Und wie Martha in der Geschichte oder hier bei uns, der Kirchnerdienst und vieles andere, das macht Arbeit, Sorge und Mühe. Und da sind wir beim wichtigsten Punkt dieser Geschichte. Jesus sagt über Maria, sie hat das gute Teil gewählt. In der Übersetzung der Basisbibel zum Beispiel, da steht, Maria hat das Bessere gewählt. Das ist im ursprünglichen Text nicht so. Maria hat das gute Teil gewählt. Nicht besser, das Gute. Jesus macht Martha nicht schlecht. Das, was sie leistet, ist gut. Das ist wichtig und hilfreich und sogar nötig. Jesus kann noch so gut predigen, irgendwann knurren die Bäuche. Wir denken an die Speisung der 5000. Aber Maria hat eben auch etwas wirklich Gutes erwählt. Es ist nicht schlecht oder faul oder unnütz, wenn Maria ihre damals üblichen Pflichten als Frau beiseite lässt, um den Worten von Jesus volle Aufmerksamkeit zu schenken. Maria hat sich das ausgesucht und das ist gut, das soll ihr nicht genommen werden. Jesus redet nicht verurteilend mit Martha. Er nennt ihren Namen zweimal. Martha, Martha. Das zeigt große Liebe und Hinwendung. Aber auch, dass hier etwas ganz, ganz Wichtiges passiert. Der Name zweimal. Abraham, Abraham, sagt Gott, bevor sein Sohn Isaak geopfert werden soll. Mose, Mose. Als er dem Gott seiner Väter am brennenden Dornbusch begegnet. Samuel, Samuel. Spricht Gott, als dieser junge Tempeldiener gesagt bekommt, dass es eben nicht sein Vorgesetzter war, der ihn nachts gerufen hat, sondern eine andere Stimme. Oder auch Simon, Simon, sagt Jesus zu Petrus, der in wenigen Stunden dreimal behaupten wird, ihn nicht zu kennen. Stelle ich mir vor, dass er meinen Namen spricht. Zweimal. Zweimal, weil er mich in aller Liebe ruft. Zweimal auch deswegen, weil ich so schlecht höre. Weil ich so abgelenkt und beschäftigt bin. Gott ruft mich zur Ruhe. Nicht, weil die Ruhe schon der letzte Zweck in sich selbst ist, nicht, weil es um therapeutisches Gesundschweigen für meine Seele geht, das geht auch damit einher, aber Ruhe, weil sie mir überhaupt erst ermöglicht, Gott zu hören. Beim ersten Teil unserer Predigtreihe haben wir das Lied »Land der Ruhe« gesungen. Da heißt es, in deiner Gegenwart kommt mein Herz zur Ruhe. In deiner Gegenwart erfahre ich neuen Sinn. In deiner Gegenwart zählt nicht mehr, was ich tue. In deiner Gegenwart zählt nur noch, was ich bin. Beim zweiten Teil der Predigtreihe haben wir nach der Predigt gesungen, das Lied Auge im Sturm. Und da geht der Text so: Herr, ich suche deine Ruhe. Fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue und tue das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Ich habe schon gesagt, es wird heute nicht das geheime Rezept für mehr Ruhe im Leben geben. Und dennoch nehmen wir uns etwas mit. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit zu etwas Ruhe und war für einige Tage im Schneewindhaus bei Magdeburg. Manche kennen es vielleicht, also eine geistliche Kommunität, und dort war ein Seminar für Leute im Verkündigungsdienst. Ging damit einher, dass wir also abends ankamen und dann vom ersten Abend bis zum zweiten geschwiegen haben, Ruhe gehalten, alle. Und dann trifft man manche wieder, die man lange nicht gesehen hat und freut sich vielleicht eigentlich über den Austausch, was gibt es denn Neues? Da ging erstmal die Schranke zu. Mit Körpersprache ist es dann doch irgendwie begrenzt, ne? Aber ja, Gelegenheit zur Ruhe. Und es hat was Heilsames. Also, wenn ich dann merke, die ersten schweifenden Gedanken vorbeigezogen sind, dann setze ich mich irgendwo auf eine Bank im Grün und merke vielleicht doch irgendwann, was ich eigentlich lange Gott schon mal sagen wollte. Oder dass ich plötzlich die Zeit für ihn habe, die ich mir ganz lange vorgenommen hatte, mal zu haben. Ein Bild, was ich aus dieser Zeit dort mitgebracht habe, manche haben es in den letzten Tagen schon mal von mir gehört. Also wir haben auch von manchen aus der Geschichte gehört, die zu den sogenannten christlichen Mystikern gehören. Also diejenigen, die sich in der Kirchengeschichte besonders mit der innerlichen Beziehung zu Gott beschäftigt haben. Und einer von denen ist der sogenannte Meister Eckhart. Meister, nicht weil er Handwerkmeister war, wie Meister Eder, sondern weil das ein mittelalterlicher Lehrertitel war. Wenn man da ein G reinschmuggelt, ist es vom Meister zum Magister nicht mehr so weit. Meister Eckhart, 13. bis 14. Jahrhundert. Der war zwischen Thüringen und Frankreich unterwegs, Dominizianermönch, und ein Bild, das er mal bei einer Predigt in einem Nonnenkloster weitergegeben hat, ist das von einer Wasserschale. Eine Schale voll mit Wasser, und in diesem Wasser aller möglicher Dreck und Schmutz, Sand, Erde, was man sich so vorstellen kann. Eine ziemlich trübe Suppe, durch die man nicht hindurchsehen kann. Die Wasserschale bin ich. Und über der Wasserschale ist die Sonne, das Licht Gottes. Und das Licht Gottes schafft es kaum durch diese trübe Suppe hindurch auf den Grund meiner Seele zu scheinen. Dann gehört noch was zu diesem Bild, nämlich am Boden der Wasserschale ein Spiegel. Kein flacher Spiegel, so wie wir das kennen, sondern ein gewölbter, der einfach auf dem Boden dieser Wasserschale mit dem trüben Wasser steht. Der Spiegel im Bild steht für Christus, der in mir lebt. So, und das Licht Gottes kommt irgendwie nicht durch die trübe Suppe hindurch oder kaum. Was passiert, wenn ich diese Schale jetzt einfach in Ruhe lasse? Nach und nach setzt sich was ab, dass die größeren Teilchen, Sandkörner, was da alles so drin schwebt, sieht man schon nach kurzer Zeit, wie vieles sich auf dem Boden gesammelt hat. Und es dauert aber, es dauert vielleicht sogar länger, als man denkt, bis sich auch die feinsten Teilchen abgesetzt haben und das Wasser tatsächlich wieder klar wird. Dauert. Und dann, weil auf dem Boden dieser gewölbte Spiegel liegt, sammelt sich der Dreck nicht einfach gleichmäßig, sondern rutscht an den Rand des Bodens. Was dazu führt, dass das klar gewordene Wasser dann den oberen Teil dieses Spiegels wieder klar erscheinen lässt. Das Licht kann hindurchscheinen und der Spiegel strahlt das Licht wieder aus mir heraus. Christus in mir wird für die anderen sichtbar. Das Licht Gottes scheint durch mich hindurch zu den anderen wieder erkennbar. Aber eben nur, wenn auch mal Ruhe ist. Soweit dieses Bild von Meister Eckhart. Wenn wir jetzt das nächste Lied singen, das Predigtlied, das ich für heute rausgesucht habe, ist vielleicht nicht ganz so bekannt, steht auch im Gesangbuch. Es ist ein Lied von Gerhard Terstegen, der auch einer war, der sich ganz viel mit dieser innerlichen Beziehung zu Gott beschäftigt hat. Von ihm ist ja das bekannte Lied Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Jetzt kommt dieser Gedanke. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Ein anderes Lied von ihm ist das, was wir jetzt gleich singen. Das ist die Nummer 392. Dieses Lied heißt Gott rufet noch. Und dann hören wir vielleicht, dass Gott uns auch zur Ruhe ruft. Und damit möchte ich das beenden. Letztlich wird es einfach nötig sein, dass wir die Ruhe suchen. Das hat auch was mit einer Entscheidung zu tun. Genauso wie Maria, die sich zu den Füßen Jesu niederlässt. Aber vielleicht merken wir auch, dass das Versprechen dieser Ruhe etwas ist, was uns anzieht, was eine gewisse Attraktivität auf uns ausübt. Wir merken, dass da drin doch ein Schatz liegen könnte und das ruft uns in die Nähe von Jesus und ruft uns zur Ruhe. Und dann merken wir vielleicht noch mal deutlicher, was diese Ruhe alles stören will. Also, Gott rufet noch. Wir singen von der 392. Jetzt ein paar mehr Strophen. Ich finde ein sehr schönes Lied. Klar, die Melodie ist schon etwas älter. Wir singen die Strophen 1 bis 4 und dann noch die 7 und 8. Also 392, die Strophen 1 bis 4 und 7 und 8.